Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Dani Vorler auf DRS1, guten Tag, das ist der Treffpunkt. Ein Büsi macht einem Nachbar regelmässig auf die Gartenmöbel, weil die neuen Küssel so weich sind. Das führt zu ziemlich unangenehmen Unstimmigkeiten und weil das Büsi mit Vorliebe immer wieder dorthin macht, kommt es irgendwann zu einem Nachbarschaftsstreit mit Straubenforderungen. Ein Fall für einen Friedensrichter. Er übernimmt die Aufgabe, zwischen diesen Parteien zu schlichten, während das Büsi geht gemausen. Die Institution Friedensrichter beleuchten wir heute im Treffpunkt, was es heisst, Friedensrichter zu sein und immer wieder zwischen den Parteien zu vermitteln. Das erfahren wir gerade in wenigen Augenblicken. DRS1 Treffpunkt heute über die Institution Friedensrichter. Friedensrichter, so habe ich das zumindest verstanden, ermöglichen einfache Verfahren. So kommt halt eben dann nicht jeder Hafenkäse vors Gericht. Das spart Kosten und Nerven und entlastet das Gericht. Was sind das aber jetzt für Streitereien, wo sich Friedensrichter müssen damit beschäftigen in ihrem Alltag? Zwei Friedensrichter können aus ihrem Alltag diesbezüglich aus dem Vollen schöpfen und uns ihre Arbeit ein bisschen klarer vorstellen und uns hier ins Bild setzen. Es ist das Eliane Graf, sie ist Friedensrichterin in der Stadt Schlieren bei Zürich, und der Hans-Rudi Lienhardt, er ist Friedensrichter in Zürich, und zwar Kreis 1 und 2. Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen.
Ja, was für Fälle landen bei euch? Mit was habt ihr tagtäglich zu tun, Frau Graf? Was kann man da beschreiben an Themen, die hier reinkommen?
Das Thema Paletten ist sehr breit. Da hat es von familiären Sachen, Scheidungen, Vaterschaftsklagen oder Unterhaltsstreitigkeiten. Mehrheitlich aber geht es immer um Geld, also nicht bezahlte Rechnungen. Und da ist auch eine ganz breite Palette von Konsumentenverfahren, also vom Anbieter zum Endverbraucher oder Handwerkerrechnungen, grosse Baugeschichten, also das ist endlos, die Geschichte.
Das klingt auch sehr, sehr komplex, Herr Lienhardt. Also so viele verschiedene Sachen, da muss man ja als Friedensrichter, so denke ich, überall der Fachmann sein. Wie schafft ihr das?
Ja, ich finde eigentlich als Friedensrichter, als Vermittler muss ich eben gerade nicht der Fachmann sein. Ich bin ja nicht Experte in dem Streit. Da wissen die Parteien Bescheid, sondern meine Aufgabe ist, eine Verhandlungsatmosphäre zu schaffen und den Parteien zu verhelfen zu Lösungen. Und dazu braucht es kein Expertentum.
Sondern
eine gute Gesprächsführung, vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung. Mich dünkt es ganz wichtig, dass man kann die verhärteten Positionen, die man ja dann immer vorfindet, häufig auch viele negative Emotionen, wieder auf eine Ebene bringen, wo man kann führen schauen und miteinander Lösungen suchen.
Ihr seid Friedensrichter in Zürich, Kreis 1 und 2. Ihr, Frau Graf, seid Friedensrichterin in Schlieren. Ist das von den Themen her wahrscheinlich etwas Ähnliches, oder würdet ihr jetzt hier noch etwas ergänzen bei euch in der Stadt?
Also das breite Spektrum würde ich bestätigen, das ist bei uns auch so, sowohl von den Leuten aus verschiedenen Lebensbereichen, auch von den verschiedenen Themen, und auch emotional ist das ganz breit. Manchmal geht es halt auch hinter diesen Forderungen um viel Persönliches, um Beziehungen. Manchmal auch nicht, ist es wirklich rein sachlich, soweit das in einem Streit überhaupt kann sein. Und bei mir ist vielleicht noch ein bisschen speziell, dass ich in meinem Kreis Grossfirmen, Weltfirmen, Grossbanken, Versicherungen habe und darum das Spektrum nach, sagen wir, von der Forderungshöhe auch nach oben breit ist.
Also, und darum haben die Krawatten an.
Ja, genau, ich passe mich ein bisschen meinen Klienten an.
Das überrascht mich jetzt allerdings, dass ein Friedensrichter den auch mit grossen Firmen, mit Konzernen zu tun hat. Das ist nach oben offen.
Das ist so. Also alle Zivilstreitigkeiten müssen zuerst zum Friedensrichter. Und ich erlebe es manchmal auch, dass die Firmen, so die Firmenvertreter dann finden, ja, jetzt müssen wir halt da noch vorbei. Und aber erstaunlicherweise kann man dann im Gespräch häufig eben doch herausfinden, dass noch nicht alle Möglichkeiten ausgelotet sind für eine außergerichtliche Lösung, die ja immer günstiger ist und schneller.
Ich spüre jetzt hier aber raus, dass dir nicht ganz ernst genommen werden. Manchmal gerade so von Firmen, die das Gefühl haben, ja gut, dass der Friedensrichter, das ist mehr so ein bisschen eine Idee aus dem Land.
Ja, manchmal bin ich mit dieser Haltung konfrontiert.
Und dann kann man beweisen, dass das nicht so ist, oder?
Genau.
Aber die können mir nicht sagen, was für Fälle grundsätzlich generell vor dieser Institution Friedensrichter landen. Habe ich das richtig verstanden? Sind das sämtliche Streitereien, die zuerst zum Friedensrichter gehen?
Also aus dem Bereich des Zivilrechts ist es praktisch sämtliche Sachen, mit wenigen Ausnahmen, ja.
Und habt ihr denn da auch Kompetenz zu urteilen? Frau Graf.
Genau. Also im Kanton Zürich ist es so, dass man bis 500 Franken Streitwert dann auch muss ein Urteil fällen. Also wenn Parteien partout nicht wollen, friedliche Lösung finden in dieser Streitsache, dann müssen wir ein Urteil fällen wie ein Richter am Gericht.
Und das ist aber nicht überall gleich, wenn ich das jetzt rausgespüre. Also von Kanton zu Kanton unterschiedlich.
Ja, also ich bin ja im Kanton Zürich und das ist so mit dieser 500-Franken-Grenze. Und ich erlebe es eigentlich so, bei mir gibt es das nicht so viel, die Kompetenzstreitigkeiten, das sind vielleicht bei mir 10, 20 im Jahr. Und ich erlebe es aber bei denen immer, dass irgendwann der Spruch fällt, es geht gar nicht ums Geld, es geht ums Prinzip. Und das macht es ja dann noch ein bisschen besonders schwierig. Und manchmal, also ich habe es mal erlebt, dass Parteien sich nicht haben können einigen. Man probiert ja zuerst immer eine Einigung herbeizuführen. Und dann habe ich mich so zurückgelehnt und gelacht und gesagt, ja, jetzt überlassen Sie den Entscheid einfach mir. Und dann haben die zwei gelacht und haben gesagt, ja, wir sind froh, wir akzeptieren es, wie auch immer, dass es rauskommt. Also manchmal ist man auch froh zu delegieren.
Aber die hat jetzt geschmunzelt, Frau Graf, die gesagt hat, es geht ja zwar viel ums Geld, aber am Schluss ist es gleich das Prinzip. Was für Erfahrungen hat die da gemacht?
Manchmal geht es auch darum, ja, was sie sagt, ich wollte jetzt das einfach nicht zahlen. Oder ich kann es nicht zahlen, also ein Liquiditätsproblem. Dass man sagt, da ziehe ich jetzt einfach bis zum letzten durch, weil ich auch eh kein Geld, das ist mir doch gleich, wie es rauskommt. Oder? Also zu einem Vergleich bin ich nicht parat, weil ich habe keine flüssigen Mittel.
Oder weil man vielleicht jemandem etwas möchte auswischen oder einen Frust ausleben.
Ja klar, also manchmal stehen dann da halt ganz andere Motive auch dahinter. Und das schaue ich dann auch als meine Aufgabe an, den Hintergrund auszuleuchten, und dann muss man manchmal plötzlich über etwas ganz anderes reden als über die Forderung. Und erst wenn das geklärt ist, kann man dann das andere auch bereinigen.
Also da habt ihr das schon fast ein bisschen die Funktion auch von einem Psychologen, von einer Psychologin, Frau Graf.
Manchmal ist das so, also die Leute auch ein bisschen spüren und wo drückt der Schuh. Und wo hat man gemerkt daran, und er hat einem jetzt einfach geärgert und wegen dem, wie sie vorher gesagt haben, wollte man ihm noch eins auswischen. Oder dass es dann wirklich manchmal auch um tragische Sachen geht. Also ich mache mich da zum Beispiel an einen Fall erinnern, wo eine Zahnarztrechnung einfach partout nicht hat wollen gezahlt werden. Und an dieser Verhandlung ist dann einfach rausgekommen, dass der Patient wirklich nicht zufrieden war und nimmt das Gebiss aus und sagt, wissen Sie, mit dem kann man einfach nicht beißen und darum zahle ich die Rechnung nicht.
Und hat das Gebiss bei euch aufs Pult gelegt.
Genau so.
Also ich denke, eben, ihr habt ja selber auch gesagt, Herrin, es gibt ja auch Leute, die ihr mit verhandeln, die am Schluss schmunzeln. Bei euch gibt es sicher auch so Anekdoten, oder? Dass ihr mal am Schluss könnt schmunzeln könnt.
Ja, ja, klar. Das gibt es natürlich auch.
Und,
das Schmunzeln heisst ja auch nicht, dass man das nicht ernst nimmt. Für die Parteien, die im Streit stehen, ist das natürlich ernst. Und ich muss mir immer auch wieder sagen, ja, wie würde ich denn reagieren, wenn ich in dieser Situation wäre? Also ich bin ja als Friedensrichter auch nur ein Mensch. Und wenn ich einen Konflikt habe, bin ich dann auch nicht der Experte.
Aber die redet jetzt nicht so ein Müsterli, wo euch gerade ein Biss aufs Pult gelegt worden ist.
Ja, so etwas in einem ähnlichen Bereich ist mir mal passiert, eine Reklamation wegen einer Schönheitsoperation. Und die Dame hat dann da angefangen, die Haare zurückzunehmen und die Narben vorführen und quasi von mir wollen wissen, dass das doch wirklich nicht schön sei, was ich ja nicht wirklich beurteilen kann.
Was ist es, das nimmt mich Wunder, was meine beiden Gesprächspartner in ihrer Aufgabe als Friedensrichter reizt? Was bringt sie freiwillig immer wieder so zwischen zwei, sagen wir mal, zankende Parteien zwischen ihnen zum Verhandeln? Darüber ein bisschen mehr persönlich sind, wenige Minuten, hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Yeah. talking, but believe me, if it's true, you do not know.
Stealing.
DRS1 mit dem Treffpunkt. Zwei Parteien, beide meinen, sie haben recht. Es wird gestritten und zwischenin der Friedensrichter. Ich bin im Gespräch mit dem Friedensrichter Elian Graf und Hans-Rudi Lienhardt. Und ich habe mich vorher gefragt, was reizt die beiden an ihrer Arbeit als Friedensrichter, Frau Graf? Wie ist das bei euch gekommen?
Also ursprünglich habe ich in der internationalen Logistik mal geschafft in den jungen Jahren, später dann mal ein paar Jahre in der Verwaltung. Aber im Prinzip war immer eigentlich das, was mich sehr interessiert hat, eine Lösung zu finden, in einem Problem, einen Knacknuss zu lösen. Und das war dann eigentlich der Ausschlag, wo ich dann gehört habe, das Amt wird frei, mich zur Wahl zu stellen.
Wobei es gab ja noch sonst noch viele Knacknüsse zu lösen in anderen Bereichen auf dieser Welt. Dann müsste irgendwie auch noch so einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn haben.
Das habe ich wahrscheinlich, ja.
Das ist auch noch so etwas, was man im Göfferli mit dabei
genau,
hat.
Das denke ich.
Wie seid ihr zu eurem Job gekommen, Herr Lienhardt?
Ich bin ursprünglich von Beruf Schreinermeister, habe eine grössere Schreinerei geführt, also gewerblichen Unternehmer. Habe mich auch in anderen Bereichen engagiert und habe irgendwann gemerkt, dass ich immer wieder in so Vermittlungsrollen reingekommen bin und das auch gerne gemacht habe. Es hat mich immer auch interessiert, wieso reagiert jetzt jemand in einer Sitzung so und nicht anders und warum kommt es jetzt zum Knatsch? Und so habe ich dann irgendwann ein Nachdiplom Mediation gemacht. Die spannendste Ausbildung, die ich je gemacht habe. Und von dem kann ich natürlich jetzt auch viel brauchen im Friedensrichteramt. Und was mich besonders reizt, ist der Umgang mit Menschen, mit schwierigen Situationen. Und der nicht materielle Lohn, dunkelt mich amig, wenn sich die Atmosphäre plötzlich verändert, wenn man plötzlich wieder kann von Mensch zu Mensch reden. Und ja, wenn die Parteien manchmal beim Rausgehen sagen, danke für die gute Verhandlungsführung und wir können uns jetzt wieder den wichtigen Sachen im Leben zuwenden.
Und als ehemaliger Schreinermeister gibt es auch jetzt in eurer Funktion als Friedensrichter bei dir noch etwas zu hobeln?
Ja, klar.
Manchmal, das bleibt.
Manchmal hat es halt auch Holz, wo Äste drin hat, wo schwierig ist zu bearbeiten. Das hat durchaus Parallelen. Und übrigens, alle Erfahrungen, die man je gemacht hat, kann man natürlich in diesem Amt brauchen. Heisst, also auch Bauerfahrung nützt mir sehr.
Also Lebenserfahrung, Frau Graf, unter dem Strich. Das ist das, was zählt und wo auch einen grossen Teil von der Fähigkeit wahrscheinlich ausmacht.
Das ist ja so. Also man muss sicher etwas im Rucksäckchen haben, vielleicht auch ein gewisses Alter, eine gewisse Reife. Aber das bedingt natürlich dann auch Ausbildung zu dieser Thematik. Sei es jetzt im rechtlichen Bereich oder wie es mein Kollege schon angetönt hat, in Mediation. Also die Vermittlung, Verhandlungstechnik, Gesprächsführung. Wie kann ich die strittenen Parteien wieder an einen Tisch bringen oder auf eine Lösung anziehen?
Wie intensiv und wie lang ist denn so eine Ausbildung, bis man Friedensrichter ist?
Also eine eigentliche Ausbildung in dem Sinn gibt es nicht. Unsere Berufsverbände bieten Ausbildungen an, vom kantonalen Verband über den Schweizerischen Verband. Und die sind auch so aufgelegt in einen juristischen Sektor hat sie sich ausbilden und im mediativen Bereich.
Man soll schon sagen, ihr seid ja keine Juristen, aber müsst, so wie wir vorher gehört haben, bis zu einem bestimmten Frankenbetrag auch Urteil fällen. Ja, da kann man sich schon fragen, wie geht das? Oder gibt es da auch Momente, ganz ehrlich, wo ihr mal überfordert seid?
Ja, klar, also mindestens gefordert. Wobei, die Hauptaufgabe ist das Vermitteln. Also, ich habe vorhin gesagt, von meinen 600 Fällen sind vielleicht 10 bis 20, wo ich entscheiden muss. Und in allen anderen bin ich ja, der Lösungshelfer und der Gesprächsführer und bin dort eigentlich für den Prozess verantwortlich und nicht für die Lösung. Die müssen eigentlich Parteien finden mit meiner Hilfe. Und beim Entscheiden, das ist schon so, da haben wir in den Aus- und Weiterbildungen als Friedensrichter so Ansätze von juristischem Wissen und müssen uns halt dann hinter Gesetzbücher klemmen und uns überlegen, wie sieht jetzt das aus in den Fällen, wo wir müssen entscheiden müssen. Weil man das häufig dann auch muss begründen natürlich.
Und inwiefern muss man da vielleicht auch mal noch Rotschläge holen bei anderen Fachleuten?
Das kann man. Wir haben auch untereinander in Kollegenkreisen, wo man sich jemanden austauscht oder fragt, hast du auch mal etwas Ähnliches schon mal gehabt? Oder wie würdest du es sehen, wenn man irgendwo wieder mal ein bisschen Objektivität zur Sache braucht? Und manchmal muss man auch eine Ortsbesichtigung machen. Das gibt's auch. Also ich habe auch schon müssen in einem Fall voraus ein Auto anschauen, wo man dann sagt, ja, wie würden Sie jetzt sagen, ist die Bühle jetzt geflickt oder nicht? Oder hat sie jetzt die richtige Farbe oder nicht? Also das gehört auch dazu.
Und die bekommen nicht nur Einblick in die verschiedensten Branchen, sondern natürlich auch Einblick in ganz viele verschiedene Menschenleben, was in menschliche Tiefen hinein, oder?
Das ist so. Also ich denke jetzt vor allem da so an Erbschaftssachen oder an strittige Scheidungsklagen mit zum Beispiel häuslicher Gewalt. Das ist doch Sachen, die sehr emotional sein können. Und manchmal auch Geschichten, die dann unter die Haut gehen können, wenn so Kinder zu Schaden kommen oder eben Frauen geschlagen werden oder missbraucht werden. Ich denke, das sind schon eher menschlich tragischere Geschichten.
Ich möchte an dieser Stelle einen weiteren Gast euch vorstellen. Es ist der Daniel von Burg. Er ist der Präsident von der Schweizerischen Vereinigung von der Friedensrichter und Vermittler, wie das heisst, und ist selber auch Friedensrichter in Einsiedeln. Daniel von Burg, böse Zunge, sage ich auch, Friedensrichter seien so ein bisschen verhinderte Juristen. Was sagen die da dazu?
Ja, guten Morgen. Wir sagen eigentlich grundsätzlich, dass wir uns schon ein bisschen differenzieren wollen. Wir wollen keine Juristen sein. Aber es ist sicher gut, wenn man juristische Kenntnisse hat für die Tätigkeit, die wir eigentlich tagtäglich damit zu tun haben.
Aber die juristischen Kenntnisse, die sind eigentlich auf dem Laienbereich im Zivilrecht schon okay. Da kommt man durch als Friedensrichter.
Ja, ich denke, mir hat, wie meine Vorredner das bereits gesagt haben, eine gewisse Lebenserfahrung. Und mir sagt ja auch, es sollte jemand den Job machen, der ein bisschen im Leben gestanden ist. Das heisst, ein gewisses Alter hat. Also grundsätzlich ist ja jeder Friedensrichter wählbar, ab 18, Schweizer Bürger ist. Ich denke aber, es ist sicher von Vorteil, wenn jemand in diesem Amt ein gewisses Alter hat und dann vielleicht auch schon gewisse Sachen erlebt hat, sei das im Beruf, aber auch im Privaten und vielleicht eben auch bei Organisationen, sei das Verein, wo vielleicht mit Leuten schon zu tun gehabt hat in solchen Situationen.
Also als Präsident von der Schweizerischen Vereinigung von der Friedensrichter, wisst ihr das? Gibt es den 20-jährigen Friedensrichter bei uns im Land?
Zumindest ist es mir nicht bekannt. Ich weiss, ich bin damals 30 gsi, als ich Friedensrichter geworden bin und bin mit Abstand einer von den Jüngeren gsi. Ob ich wirklich der Jüngste gsi bin, das weiss ich nicht. Aber ich denke, es ist so ein Alter, wo man jemanden einsteigen, so ab 28 bis 30.
Und weitere Punkte im Anforderungsprofil, wo man vielleicht jetzt noch nicht drüber geredet, was gibt's da noch zu ergänzen aus eurer Sicht?
Ja, es ist eben sehr eine komplexe Angelegenheit, unsere Tätigkeit. Ich denke, man muss sicher auch eine gewisse Freude aufbringen, damit man überhaupt nachher dann auch Erfolg hat im Vermitteln. Und ich denke, da dazu gehört sicher das Interesse an ganz juristischen Kenntnissen. Es gehört sicher auch dazu, dass man bereit ist, eben nach Lösungen zu suchen mit verschiedenen Partien, also eben zerstrittenen Partien. Und ich denke, ein weiterer Punkt ist auch, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, dass man da doch, man ist ja aus Volk gewählt, dass man da steht, um den Partien zu helfen primär und dass man denen vielleicht auch aufzeigen kann, es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen. Es muss ja nicht immer nur der Geldbetrag im Vordergrund stehen, sondern es gibt eben vielleicht andere Sachen, wo man eine Lösung miteinander anstreben kann.
Der hat gesagt, man ist vom Volk gewählt, dass also sind die meisten Friedensrichter auch einer politischen Partei angehörend. Ist das die auch fast Bedingung, oder wie?
Es sind natürlich sehr viele, sind natürlich über ihre politische Partei dann einmal portiert worden und dann schlussendlich auf den Wahlzettel geschrieben worden. Aber es gibt natürlich auch solche, die parteilos sind. Es gibt natürlich auch dann solche, die sehr aktiv sind in der Politik. Und es gibt aber auch häufig solche, die politisch gar nichts machen, einfach nur quasi über seine Partei dann auf den Wahlzettel gekommen sind.
Ich frage das jetzt nur, weil es ja auch noch die Heiko sein könnte, oder? Also
ich denke, ganz wichtig ist auch zu sagen, dass wir Friedensrichter und Friedensrichterinnen neutral sind. Und wir auch in den Verhandlungen, ich glaube, uns nicht daran erinnern können, von welcher Partie wir schlussendlich kommen, sondern dass wirklich im Vordergrund, im Zentrum steht eigentlich Konfliktlösung mit diesen Partien.
Wir reden jetzt heute Morgen von Friedensrichter, aber ich habe vorhin auch den Ausdruck Vermittler gebraucht. Was ist der Unterschied zwischen Friedensrichter und Vermittler?
Also grundsätzlich gibt es keinen Unterschied. Es ist einfach so, dass in gewissen Kantonen, vorwiegend katholischen Kantonen, wird der Begriff Vermittler verwendet. Dort hat man einfach mal ein bisschen den Namen abschwächen, dass Richter, der im Friedensrichter drin steckt, hat man nicht ins Zentrum stellen. Man hat gesagt, man will die erste Priorität vermitteln, lösungsorientiert arbeiten.
Das ist das, was eigentlich der Lienhardt vorhin gesagt hat, was er ja auch macht. Genau. Und was ihr auch machen, Frau Graf. Oder? Also das ist eigentlich fast das bessere Wort, muss man sagen.
Ja, man hat sich im Zusammenhang mit der Zivilprozessordnung dann Gedanken gemacht, könnte man allenfalls einen anderen Namen geben. Und man hat das dort heute elegant gelöst, das vorneweg zu nehmen. Man sagt heute einfach Schlichtungsbehörden. Und man hat es jetzt den Kantonen überlassen, wie man die in Zukunft nennen will.
Aber von wo kommt eigentlich die Idee von der Institution Friedensrichter, wenn wir mal in die Geschichte zurückschauen?
Ja, es ist noch interessant. Viele Leute wissen das nicht. Und es ist wirklich so, dass der Napoleon in seinen Feldzügen in der Schweiz 1803 das eigentlich der Schweiz innen eingeführt hat. Er hat da gesehen, dass das Land im Tumult war. Wir hatten da grosse Konflikte gehabt. Und wir können heute wirklich sagen, wir können ihm das verdanken, dass wir das heute in der Schweiz haben.
Ist das etwas, wo aber auf der ganzen Welt auch so ähnlich funktioniert? Gibt es solche Institutionen sonst auch noch, in Europa zum Beispiel?
Es ist noch interessant, es gibt eigentlich nichts, was so ähnlich ist, dass man es könnte vergleichen wie das, was wir in der Schweiz haben. Und ich bin schon ein paar Mal im Ausland gewesen, auch längere Zeit beruflich, und ich habe das zum Teil diskutiert. Vor allem mal in Südafrika, und die sind genial überzeugt gewesen von dem System, das wir haben. Die haben sich das fast nicht können vorstellen, dass wir das kennen. Und die haben einfach gesagt, also wirklich, das sei super, was wir da machen.
Und wie ist das jetzt auf dem Land? Auf dem Land sind ja die Friedensrichter nicht gerade in einer so einer Jobsituation, wie das jetzt Frau Graf oder der Lienhardt ist, da im städtischen Gebiet. Die sind ja zum Teil Hobby-Friedensrichter. Wie ist denn da gewährleistet, dass die auch die entsprechende und wichtige Ausbildung haben? Wo vielleicht ein, zwei Fall im Jahr oder nicht einmal?
Also viele Kantone haben ja kantonalen Verband, und die tun eigentlich auch das Netzwerk über die verschiedenen Friedensrichter sicherstellen. Die tun auch schauen, dass eigentlich alle das Angebot für Aus- und Weiterbildung überkommen. Die das natürlich wollen. Es gibt natürlich einige Landfriedensrichter, die sehr, sehr wenig Fälle haben pro Jahr. Und das wird jetzt auch mit der neuen Zivilprozessordnung dann zur Folge haben, dass wahrscheinlich gewisse Ämter zusammengelegt werden, dass man so eine Grundauslastung hat. Wir reden im Moment etwa von 50 Fällen, wären ideal pro Jahr, dass man auch eine gewisse Routine überkommt und auch einen gewissen Spass oder einen gewissen Erfolg dann kann verbuchen.
Das heisst, in Zukunft wird womöglich in einer kleinen Gemeinde mit 200-300 Leuten der Friedensrichter aussterben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aussterben ist immer so ein schwieriges Wort, ein Herzwort. Ja. Aber ich glaube, die Tendenz geht klar in die Richtung, dass man muss sagen, es braucht ein bisschen Professionalität.
Herr Lienhardt?
Ja, ich sehe das auch so, weil wenn man sehr wenig Fälle hat, fängt man eigentlich wie jedes Mal wieder von vorne an. Ich denke, das ist, macht wahrscheinlich auch nicht so Freude. Und gewisse Ausbildung, haben wir ja jetzt gehört, ist sinnvoll und hilft auch zur Professionalisierung. Und man kann ja nicht von einem Friedensrichter verlangen, der 2-3 Fälle im Jahr hat, dass er zum Beispiel eine 2-jährige Ausbildung in Mediation macht, um es jetzt ein bisschen übertreiben. Das wäre ja ein Missverhältnis. Wobei das auch nicht vielleicht das Ziel ist.
Also jetzt haben wir viel von euch einen Beweggrund gehört. Wir haben Theorie auch gehört. Jetzt nehmen wir das Ganze mal noch ein bisschen praktisch in die Hänge. Wie läuft in der Regel so eine Verhandlung mit einem Friedensrichter zwischen zwei Parteien innen? Machen wir da mal konkret ein Beispiel von A bis Z in wenigen Augenblicken. Hier im Treffpunkt auf dem S.
Llames la atención y sigas provocándome. Ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en un agujero de tu corazón
estás presente.
Y la libertad, te juro, no la quiero.
Estoy contigo.
Déjame atado a este amor. Atado a este amor. Acabo de pasar en la línea de tu encanto, donde solo mirarte es un paisaje nuevo. Y tejes las cadenas que amarran mis hechos, que endulzan mi alma, que tiene mi mente, me someten en mi cuerpo. ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en un agujero de tu corazón
estás presente.
Y la libertad, te juro, no la quiero.
Si estoy contigo,
déjame atado a este amor. Atado a este amor. Es importante, surge.
Sail. with, baby, baby, please. 'Cause I am so not listening. Don't bother getting down upon your knees and try to beg me. I'm tired of how you twist the truth. You're not talking to the same girl who used to forgive you. Sailed away, long gone. She's not drowning in her yesterdays. Bet you never thought I'd be that strong. Well, this girl is gone like the wind under Superman's cape. Like a thief in the night, I made the great escape. I'm not the kind of girl that keeps making the same mistakes. That girl is long gone. Boy, you missed the boat, it just sailed away. Long gone. I'm not drowning in my yesterdays. Bet you never thought I'd be that strong. Bet you didn't. Yeah, well, baby, I proved you wrong. This girl is long gone, long gone. This girl is long gone, long gone. This girl is long.
RSIS Treffpunkt, und da sind wir jetzt also so in einem Kreis von Friedensrichter, bei mir im Studio Delian Graf, der Hans-Rudi Lienhardt und der Daniel von Burg, die uns Einblick geben in ihre Tätigkeit als Friedensrichter. Ich habe vorher gesagt, ja, wir möchten mal wissen, wie geht das vor sich, so ein Fall, so ein bisschen von A bis Z, wenn wir das mal heute durchgehen von Graf. Wie sieht das aus? Wie fängt das an?
Also am Anfang von jeder Vermittlung beim Friedensrichter steht eine Klage. Die kann man schriftlich oder mündlich einreichen und muss einmal bezeichnen, aber mit wem will ich mich denn eigentlich streiten? Also wer ist die andere Partei und um was geht es? Geht es inhaltlich ums Geld oder geht es eben um eine Scheidung oder geht es um Unterhaltsbeiträge, was immer.
Und das kommt bei euch schriftlich rein?
Mehrfach kommt das schriftlich rein, jawohl.
Und dann
gibt es eine Vorladung an Parteien. Also das gibt nicht eine freundliche Einladung, sondern wie mir das mal jemand so genannt hat, als er angerufen hat, gesagt, sie haben mir eine scharfe Ladung geschickt, da gibt es eine Vorladung.
Eine scharfe Ladung.
Genau, mit Bestimmungen, zu welcher Zeit, dass man wo muss erscheinen muss. Und wenn man einen Übersetzer braucht, dass man den muss mitnehmen muss, dass es Bestimmungen hat, wenn man das möchte verschieben, weil der Termin einem nicht geht. Also dort fährt dann vielleicht eben schon der gesetzliche Teil an, die Bestimmungen. Und dann kommen die Leute eben Vorladung über zu einem Verhandlungstermin.
Aber müssen die streitenden Parteien immer persönlich auch beim Friedensrichter erscheinen? Also die können nicht jemanden schicken, der stellvertretend geht?
Es ist natürlich von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass...
Entschuldigung, wenn ich lache, aber es ist halt immer so ein bisschen der, oder?
Ja. Es ist ja so, dass eigentlich grundsätzlich Partien persönlich erscheinen müssen. Und ich denke auch, es ist sehr vorteilhaft, damit man, oder im Ausblick auch auf einen Vergleich, damit man überhaupt mit diesen Personen, oder viele erwarten dann auch, dass die Gegenpartie vor Ort ist. Und dass man nachher dann auch gewisse Sachen wirklich ausdiskutieren und sagen, hey, du hast mir das gesagt, oder eben nicht. Und dann kann man auch schauen, allenfalls wäre ist die Forderung zum Beispiel überhaupt gerechtfertigt oder nicht?
Herr Lienhardt, als Friedensrichter tut ihr euch aber ja auf so ein Gespräch ja auch vorbereiten, oder? Also tut man vielleicht Akten studieren, oder wie sieht das aus?
Soweit ich das kann, ja. Ich schaue das immer vorher an. Das sind manchmal im Extremfall 3 Bundesordner. Das kann ich gar nicht genau lesen. Und im anderen Extremfall steht eigentlich gar nichts, außer der Summe, die gefordert ist. Und zwischendrin ist vielleicht etwas ein bisschen vom Hintergrund. Ich studiere es auf jeden Fall. und mache mir ein Bild, um was es geht, und mache auch so ein bisschen wie eine Vorbeurteilung, wie der Konflikt schon eskaliert ist, soweit ich das kann beurteilen, und tue auch von dem her dann die Zeit schon ein bisschen einteilen.
Und dann kommen dann, wenn es um den Termin geht, die zwei Parteien zu euch ins Büro. Wie sieht das dort aus? Jetzt drei Türen, die eine nennt ihr, und dann hat es eine für die eine Partei und dann noch eine andere, oder wie sieht das aus?
Nein, das ist ganz ein normales Büro mit einer Tür. Punkt, Schluss. Aber man hat da vielleicht auch in der letzten Zeit vielleicht den Sicherheitsbestimmungen ein bisschen Rechnung tragen müssen, weil das gibt es durchaus, dass er mal eine Verhandlung kann eskalieren kann, dass man sich da nicht nur wüst zeigt. Also mir ist das schon mal fast ausgeartet, dass in einer Schlägerei und solche Sachen muss man auch Rechnung tragen. Also man hat auch Fluchtmöglichkeiten für die Partei oder den Friedensrichter selber.
Was hat er denn da gemacht, was da fast zu einer Schlägerei gekommen ist? Wie hat er sich da daraus gerettet?
Also ich habe versucht, die Partei sofort zu beruhigen, die da ausgeflippt ist, sage ich jetzt mal.
Und wie machen die denn das? Das ist sehr schwierig, oder?
Draussen vielleicht Platz nehmen, weil er ist wirklich aufgestanden, hat der andere eine Krawatte gepackt und will die Faust ausfahren. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und gesagt, er soll draussen Platz nehmen und sich beruhigen und in der Zwischenzeit die Polizei avisiert. Man hat ja nicht gewusst, eben, kippt das noch völlig, oder?
Also es gibt Momente, wo dir als Friedensrichterin jetzt, Frau Graf, auch mal ein bisschen Angst hat.
Ja, Angst vielleicht nicht gerade, aber es wird einem Schmauch, oder? Also man weiss nie genau, wie es kann ausarten. Und es hat auch schon Situationen gegeben, wo man jemanden, bevor er zu mir gekommen ist, untersucht hat auf Waffen, weil man hat müssen annehmen oder könnte Waffen haben. Gerade bei häuslicher Gewalt kann das vorkommen.
Und so wie der vorher gesagt hat, kommt es auch jemanden vor, dass noch ein Dolmetscher mit dabei ist? Weil ihr einfach nicht alle Sprachen könnt reden, oder?
Das ist ja so, weil ich müsste da eine breite Palette von Türkisch oder Arabisch oder Serbokroatisch mitbringen und das habe ich selbstverständlich nicht. Und das ist grundsätzlich, die Leute müssen verstehen, um was das geht und wenn sie das nicht verstehen, dann müssen sie einen Dolmetscher mitbringen.
Das Eisbrechen, wenn zwei Parteien zusammenkommen, die lange nicht gerade umarmen, wenn sie reinkommen, sondern eben irgendetwas müssen aushandeln. Das Eisbrechen, wie geht ihr das an, Herr Lienhardt? Was für Tricks habt ihr da? Die Trickbüchse?
Ja, Trick ist vielleicht falsch gesagt. Also bei mir fängt es schon an, bei der Verhandlungsatmosphäre vom Raum her. Also ich finde, der Raum muss eine Atmosphäre ausstrahlen, wo Vertrauen erweckt. Man sitzt da an einem Tisch. Ich gehe die Parteien abholen, begrüsse es. Es gibt bei mir auch Wasser, finde ich jetzt noch einen wichtigen Punkt. Also, das sind so Details, die vielleicht als Detail scheinen, aber ich finde die auch wichtig. Und, dann natürlich, geht es ja stark darum, wirklich nachzufragen. Ich will ja verstehen, um was es geht. Und wenn Parteien verstanden werden, was untereinander im Konflikt ja häufig nicht mehr möglich ist, dann ist auch Beruhigung möglich. Und was ich mit zunehmender Erfahrung, je länger, je sicherer bin, ist, wenn Beziehungen und Emotionen im Spiel sind, dann müssen die auf den Tisch. Weil sonst sind die in einer Sachlösung immer wieder im Weg. Und manchmal provoziere ich es dann sogar.
Ist man da endlos in diesem Kämmerlein oder hat ihr da einen gewissen Zeithorizont?
Ja, also grundsätzlich sagt man natürlich schon den Partien, wie viel Zeit das wir zur Verfügung haben. Ich denke, das ist auch noch wichtig, damit sich Partien können einstellen können. Es gibt manchmal dann auch ein bisschen künstlichen Druck, dass man dann vielleicht kann sagen, bis dahin muss man dann eigentlich auch Positionen bekannt geben, dass man weiss, ob ein Vergleich möglich ist.
Und sonst kostet es einfach mehr, weil es kostet euch, die Dienstleistung kostet ja auch etwas, muss man auch sagen. Das ist nicht einfach irgendwie vom Staat übernommen.
Das ist richtig. Also grundsätzlich ist das in der Gerichtsordnung vom Kanton eben wieder unterschiedlich geregelt. Das bewegt sich meistens so eben im Bereich von 100 bis 500 Franken, wie gesagt, kantonale Bestimmungen da ausgenommen.
Sagt mir noch schnell, Frau Graf, wenn ihr jetzt all die Geschichten tagtäglich gehört, gibt es da auch mal schlaflose Nächte? Gibt es da manchmal auch ein bisschen die Schwierigkeit, sich können distanzieren davon?
Das kann es sicher einmal geben. Also eben die ganz emotionalen Sachen, vor allem denke ich von häuslicher Gewalt oder wo Kinder noch leiden darunter. Also da bin ich auch schon zum Amt aus und habe nicht gerade heim, sondern irgendwo mal einen runden Waldspaziergang machen müssen, um das Hirn durchzulüften und Distanz finden zu dieser Geschichte. Das kann es durchaus auch geben. Aber letzten Endes denke ich, es ist den Parteien ihre Geschichte und nicht meine. Also ich darf sie mir auch nicht aufladen.
Genau, ich finde das auch so eine Gratwanderung. Sich emotional einladen, dass man überhaupt kann etwas bewirken und dabei sein, aber sich auch irgendwo abgrenzen. Und das ist nicht immer einfach.
Wir haben ganz am Anfang schon mal darüber geredet, wie so die Rechtsprechung auf Ebene vom Friedensrichter in anderen Ländern, in anderen Kulturen funktioniert. Wie in afrikanischen Ländern hier Recht gesprochen wird auf dieser Stufe. Das erfahren wir übrigens unter anderem im Verlauf von der nächsten Treffpunktstunde hier auf der Seis nach der Zeitnachrichten. DRS1 mit dem Dani Vorler. Versöhnen statt streiten, das ist die Devise heute im Treffpunkt. Gleich ob Firmen wegen Lizenzen buffen oder sich Nachbarn wegen dem Grillieren in den Horn liegen. Die erste Adresse ist immer der Friedensrichter. Der Friedensrichter probiert, Parteien zu versöhnen, sodass es zu einer außergerichtlichen Einigung kann kommen, wie es so schön heisst, wenn man dem sagt. Wie gross für das der Spielraum ist, besprechen wir gerade als nächstes.
You to me, as sweet as roses in the morning, and you to me, as soft as summer rain at dawn, the love we share, that's something else. The sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die. You know we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally, and that's the way, it's meant to be now. All around I see the purple shades of evening, and on the ground the shadows fall, but once again I'm in your arms. So tenderly, the sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die. You know we'll see the mountains tumble, and before we say goodbye, my love and I will be in love eternally. That's the way, the way it's meant to be now.
Come in your car. Come on.
The sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die. You know we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way, the way it's got to be now. All around I see the purple shades of evening, and on the ground the shadows fall, but once again I'm in your arms. So tenderly, the sidewalks and the streets, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. Our love will never die. You know we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way, the way it's meant to be now. That's the way, the way it's got to be now. That's the way it's got to be now.
Let me tell you,
you are going to be alright. You are going to be alright. You are going to be alright. You are everything to me. You are everything to me.
DRS1 Treffpunkt. Heute über Friedensrichter bei mir im Studio Delian Graf, Friedensrichterin in Schlieren, der Hans-Rudi Lienhardt, Friedensrichter im Zürcher Kreis 1 und 2 und der Daniel von Burger ist Friedensrichterin Einsiedeln und Präsident von der Schweizerischen Vereinigung der Friedensrichter und Vermittler, was ja das Gleiche ist, haben wir in der ersten Stunde hier schon erfahren. Wie viel Spielraum bietet eigentlich so ein Schlichtungsversuch, wenn ihr hier, wie ihr es vorher beschrieben habt, mit zwei Parteien im Gespräch seid in eurem Büro, Herr Lienhardt?
Ja, das kann man natürlich nicht einheitlich sagen. Genau um das geht es eigentlich in der Verhandlung zuerst einmal auszuloten, wo der Spielraum liegt. Das kann durchaus sein, gerade in professionellen Verhältnissen, dass der Spielraum schon ausgelotet ist und es keinen mehr gibt. Und es klar ist, dass ein Aussenstehender, ein Richter, das muss entscheiden. Aber häufig ist eben der Spielraum grösser, als man am Anfang meint. Also ich kann das vielleicht an einem Beispiel erklären. Ein junger Praktikant hat in einer Kleinfirma eine Website gemacht und er hat das Honorar nicht bekommen, hat dann geklagt. Und ist natürlich enttäuscht gewesen, dass er jetzt die, ich glaube, sie ist noch um 1200 Franken gegangen, nicht bekommen hat. Die Gegenseite hat ebenso mit harten Bandagen gesagt, die Website sei nicht so rausgekommen, wie sie gemeint haben. Sie haben dadurch noch einen Schaden. Sie fordern auf die andere Seite 3000 Franken. Und das ist sehr erbittert zugegangen.
Aber wenn die das und sagen, die hat dort Nerven, ich muss ich sagen. Also, das tönt ja schon mal so abstrus. Und dann seid ihr aber kreativ geworden.
Ja, ich habe dann irgendwie auch gemerkt, um was es im Hintergrund geht, dass ja da beidseitig gewaltige Enttäuschung und Empörung rum ist. Und das hat dann mal wie müssen ausgesprochen sein. Und dann ist es wie auf eine andere Ebene gekommen. Dann hat nämlich der Firmeninhaber plötzlich gesagt, zu seinem früheren Mitarbeiter, freien Mitarbeiter, weisst, unserer Firma geht es eben auch nicht gut. Und wir wissen nicht, wie das weitergeht. Und mit dieser Ehrlichkeit ist so eine zwischenmenschliche Basis entstanden. Und wir haben angefangen, weil wir vom Spielraum reden, zu schauen, ja, was ist denn neben dem Geld noch? Und wir sind dann drauf gekommen, dass eigentlich für den jungen Praktikant eine Referenz fast wichtiger wäre, als die 1000 Franken, weil er auf Stellensuche war. Und das war dann die Lösung, eine gute Referenz.
Was bedeutet euch das, wenn es zu einer solchen Lösung kommt? Das war jetzt ein sehr schönes Beispiel, wo man kreativ ja eigentlich zusammen miteinander kommunizieren, davon arbeiten. Was bedeutet euch das, wenn es zu einem solchen Ziel kommt?
Ja, das ist irgendwie das Schönste an dieser Arbeit. Wenn, für mich ist das amig, wie wenn die Luft ausgewechselt wäre im Raum. Plötzlich wird es ruhig. Manchmal muss man einen Moment Ruhe aushalten und plötzlich ist wie ein Schalter dreht, geht es um etwas ganz anderes und dann wird es zwischenmenschlich.
Und am Anfang ist vielleicht eher ein bisschen stickige Luft, kann ich mir vorstellen. Oder wie empfindet ihr das, Frau Graf?
Das kann es geben. Oder auch sonst. Einfach, man ist mal verrückt oder man kennt ja Geschichte von der anderen Seite gar nicht und muss die mal gehört haben. Und wenn alle Fakten einmal auf dem Tisch sind, ist wie mein Kollege sagt, dann fängt eigentlich Kreativität an. Dann kann man nach Lösungen suchen, weil der eine hat vom anderen ja ganz neue Sachen gehört, die er nicht kennt.
Von Burg, also Vorgespräche finden eigentlich keine statt. Als Friedensrichter redet ihr dann zum ersten Mal mit diesen Parteien, wenn das Ganze dann akut in eurem Büro stattfindet?
Also grundsätzlich ist es so, ja. Wobei man für Terminabsprache natürlich mit den Parteien zum Teil Kontakt aufnimmt, telefonisch. Und dann häufig vielleicht auch zum Verfahren gewisse Auskünfte dann dort abgeben. Aber in der Sachlichkeit tut man eigentlich überhaupt nichts besprechen miteinander, ist auch sehr gefährlich.
Was denkt ihr, schaffen hier Männer als Friedensrichter anders als Frauen?
Ich glaube, grundsätzlich ist es nicht entscheidend, von welchem Geschlecht das man ist. Ich denke einfach, wenn wir vorhin angesprochen haben, andere Kulturen, dort wird es wahrscheinlich bei den Frauen ein bisschen problematischer wegen der Akzeptanz. Aber grundsätzlich denke ich, ob das Mann oder Frau macht, ich glaube, eine Person steht im Hintergrund.
Was habt ihr da, Frau Graf, schon für Erfahrungen gemacht, bei euch zu Schlieren, dass dir vielleicht, gerade jetzt, wenn es zwischen verschiedenen Kulturen Sachen gegeben hat, die haben müssen geschlichtet werden, dass das nicht ganz so einfach gewesen war, weil das Rollenverständnis anders ist in diesen Kulturen.
Also wahrscheinlich, wenn es um Verfahren geht in der eigenen Familie, also so Scheidungsklagen, dann ist es manchmal schwierig, oder habe ich schon erlebt, dass dann schwierig ist, eine Frau zu akzeptieren im Amt. Dann sagt, jetzt möchte ich mich von meiner Frau scheiden lassen, oder umgekehrt, die Frau will sich von mir scheiden lassen, und jetzt sitzt da wieder eine Frau, die dann eigentlich darüber befindet. Da habe ich auch schon irgendwo so eine gewisse Spannung dann gespürt in der Akzeptanz. Aber ich denke, ich
kann das... Wie setzt ihr euch denn da durch? In einer solchen Situation?
Keine Partei ergreifen für irgendjemanden, sehr neutral das behandeln, was in der Sache geht, und nicht für jemanden oder gegen jemanden reden oder befinden.
Und wenn ihr die Frage an euch alle irgendwie im Privatleben wieder unterwegs seid und die verschiedenen Parteien irgendwo im Coop oder im Migros beim Posten antreffen oder irgendwie im Tram oder so, wie begegnet man denn da einander?
Ich
frage euch, wer immer da etwas dazu weiss. Ich glaube, das ist allen schon passiert von euch. Am meisten vielleicht euch vom Wort Seinsiedeln. Da könnte man auch noch, oder?
Ja, das ist wirklich schon zum Teil ein sehr spezielles Erlebnis. Also ich sage, es gibt drei Sorten Leute. Die einen, die lassen sich dann eigentlich nichts anmerken. Das ist normal, wie immer. Dann gibt es die Sorten Leute, die sind sehr freundlich dann. Die kennen einen, die springen fast auf die andere Strassenseite. Und es gibt wirklich dann Leute, die kennen einen nicht mehr. Oder wenn einen nicht mehr kennen, schauen die Boden und laufen einfach vorbei.
Die schmunzeln alle, Herr Lienhardt. Habt ihr auch so einige Erfahrungen gemacht?
Ja, klar. Das ist manchmal auch noch ein bisschen heikel, wenn es gibt ja auch Leute, Parteien, die halt öppe bei uns kommen, Stammgäste, aus welchen Gründen auch immer, beruflich vielleicht auch. Und dann ist es noch, kann ich natürlich nicht gerade auf die zu und sagen, grüezi Herr sowieso, sondern wenn es er dann sagt, ist es okay, aber ich nicht.
Also gerade bei Stammgästen ist es wahrscheinlich besonders anspruchsvoll, wo miteinander im zivilen Leben sonst miteinander umzugehen. Oder?
Genau, also wenn es sich in einem Laden trifft und daran das Gefühl hat, oh, der hinten dran könnte jetzt wissen, ich mal müssen zum Friedensrichter, kann das für jemanden sehr unangenehm sein. Aber ich mache manchmal auch die Erfahrungen, dass, wenn man mir begegnet, oh, wenn ich sie doch gerade gesehen, und dann hat man gerade irgendeine Frage, aus weil man mit dem Nachbarn jetzt gerade einen Knatsch ausficht und will meinen Rat haben.
Aber ja. Die machen das schon nicht irgendwie auf einem Parkbänkchen, oder? Das machen wir nicht, oder? Frau Graf, ist wichtig, dass das an einem neutralen Ort stattfindet, nämlich bei euch im Amt.
Genau, also man geht dann nicht außerhalb, außer man hat eine Ortsbesichtigung für irgendeine bestimmte Sache, die man müsste anschauen, aber grundsätzlich findet das immer im Amt statt.
Ja, also das mit dem sich kennen, das finde ich noch speziell als Mediator jetzt am System Friedensrichter, weil man ja als der bekannt ist, im Quartier gewählt worden ist, ist es ja logisch, dass man jemanden Bekannte am Tisch hat, und ich lege das auch offen, und da ist dann wirklich besonders wichtig, dass man wirklich allparteilich beiden Parteien gleich viel Gewicht beimisst und auch Empathie entgegenbringt, und auf das muss man sehr achten.
Wir haben es vorher auch von verschiedenen Kulturen gehabt. Es ist ja so, andere Länder, andere Sitten, auch punkto Rechtsprechung natürlich. Was für Friedensrichter-ähnliche Institutionen könnte man zum Beispiel in den afrikanischen Ländern? Dieser Frage sind wir nachgegangen. Wie wird in Afrika Recht gesprochen auf der Stufe vom Friedensrichter? Darüber erfahren wir mehr von unserem Afrika-Korrespondent. Gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
I'd have my
DRSI Treffpunkt im Gespräch mit Friedensrichter. Wir haben gehört, wie Friedensrichter hier in der Schweiz arbeiten, was sie für einen Alltag haben und wie sich immer wieder schlichten zwischen zwei verschiedenen Parteien, so dass es eben nicht zum teuren Gerichtsverfahren muss kommen. Jetzt machen wir einen Gump in eine andere Kultur oder in andere Kulturen, muss man sagen, im Visier. Afrikanische Länder. Wie wird in Afrika Recht gesprochen auf Stufe vom Friedensrichter? Unser Afrika-Korrespondent Rudi Küng kann hier Auskunft geben. Er ist im Moment gerade in Südafrika unterwegs. Rudi Küng, wenn wir hier von Friedensrichter reden, was gibt es hier analog dazu in afrikanischen Ländern?
Ja, man kann sagen, dass es eigentlich einen ganzen Haufen verschiedene Sachen gibt, wo man kann diesen Friedensrichter gleichsetzen oder analog setzen. Es ist eine wirklich ganz reiche und auch vielfältige Tradition, wie Sie das selber gesagt haben. Man kann nicht von einer einzigen Kultur reden. Man kann einmal grundsätzlich sagen, dass es um die sogenannten Traditional Leaders geht, die traditionellen Führer. Und die haben ganz viele verschiedene Namen. Die heissen zum Teil Chiefs, mit ihren Chiefdoms, also Häuptling hat man früher gesagt, und ihre Häuptlingsgebiet, ihr Reich, kann man sagen. Dann gibt's auch andere Ausdrücke, wie zum Beispiel Headman oder eben auch Headwoman, interessanterweise. Also, das sind so Vorsteher und Vorsteherinnen. Man könnte auch andere Leute noch erwähnen, zum Beispiel im Norden von Nigeria, wo islamisch ist, da gibt es Emire und die haben ganz wichtige Funktionen. Das haben wir jetzt also mal die Einzelpersonen angeschaut. Und dann gibt es aber eben auch Versammlungen. Das kann ein Ältestenrat sein, das können aber auch Dorf Volksversammlungen sind, zum Beispiel in Botswana, dort heissen die Kotlas. Und wenn man durch Botswana reist, findet man allenthalben den Platz, wo die Kotlas stattfindet. Also das ist der Ort und auch dann die Versammlung. Und es gibt auch dann eine Tradition von eigentlichen Häusern. Also das ist natürlich, das sind nicht unbedingt Gebäude, aber das sind Versammlungen von den traditionellen Führern. Und das hat gerade in den letzten Jahren wieder in Afrika an vielen Orten eine grosse Bedeutung bekommen. Und insbesondere auch gerade da in Südafrika, wo ich im Moment bin.
Was für Unterschied gibt es denn da zwischen ländlichen Afrika und dem städtischen Gebiet?
Ich glaube, man muss schon sagen, dass die Art von Friedensrichtertätigkeit, wie wir sie eben bei uns kennen, schon hauptsächlich in ländlichen Gegenden ausgeübt werden. Also wenn man dann in die Städte kommt, wo modernere Lebensformen sind, wo man auch kann sagen, die Modernität Einzug gehalten hat, wo zum Teil auch sagen wir mal, demokratische Usanzen gepflogen werden, auch wenn die zum Teil sehr formal oder formelle demokratische Usanzen sind. Da hat natürlich die traditionellen Führer haben ein bisschen an ihrer Position verloren. Aber wenn man jetzt aufs Land schaut, da findet man sie ganz, ganz viel um. Also man kann praktisch in kein Dorf gehen, wo man nicht zuerst muss gegen den Chief begrüßen. Das gehört einfach dazu. Und das zeigt ja auch, was er für eine Macht hat. Wir kennen aber da auch, zum Beispiel gerade in der Nähe von Südafrika, an der Grenze zu Mosambik, Swasiland, das kleine Swasiland, das hat noch eine absolute Monarchie. Das ist dann quasi die extremste Form. Gerade nebendran in Zululand, im KwaZulu-Natal, das ist südafrikanische. Da sind aber auch noch Könige in der eigentlichen Tradition im Amt und erfüllen eine wichtige Funktion, gerade eben auch bei Konfliktschlichtungen.
Also die tut uns hier eine ganze bunte Welt schildern an den verschiedensten Institutionen, die es hier gibt, auf dem ganzen Kontinent, in diesen vielen afrikanischen Ländern. Der älteste Rat zum Beispiel, den ihr auch noch angesprochen habt. Könnt ihr uns das noch ein bisschen näher vorstellen? Also was müssen wir uns unter einem ältesten Rat vorstellen?
Also man muss davon ausgehen, dass in einem Dorf natürlich, wie überall auf der Welt, wo Menschen sind, wenn Konflikte sind, dann muss das gelöst werden. Und dann geht man zum Chief und sagt dem mal, was los ist. Und dann kann der möglicherweise schon bereits das Problem lösen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass irgendeiner behauptet, der Nachbar hätte einen Geist geklaut. Es kann dann aber auch um grössere Sachen gehen, zum Beispiel Landrecht. Wo verläuft die Grenze von meinem Maisfeld zu dem vom Nachbar? Und dann mag eventuell der Chief nicht mehr oder der Headman, also der Vorsteher, nicht mehr das entscheiden. Und dann braucht es eine grössere Veranstaltung. Und dann werden die berufen und dann wird die Frage debattiert. Ich habe von Botswana geredet, von diesen Kotla. Das ist ganz eine wichtige Sache. Dort werden alle Fragen, die eine grössere Zahl von Leuten betreffen, also auch Gemeinde betreffen, werden diskutiert und das kann also lang gehen, das kann Stunden gehen. Ganz interessant ist ein traditioneller Fall, wo Botswana unabhängig geworden ist von Bechuanaland und interessanterweise der hätte Präsident werden sollen, eine weisse Frau geheiratet hat. Und das hat ein riesen Problem gestellt und man hat während Tagen und Tagen beraten, die Frauen haben auch dürfen dabei sein, sie haben zwar eben nicht das Recht zum Wort gehabt, aber sie haben auch nicht dabei sein, bis man am Schluss dann herausgefunden hat, jetzt also das Problem lösen wir und die Antwort war damals ja, der Seretse Khama, wie er geheißen hat, darf die weisse Frau aus England heiraten und interessanterweise ist heute der Sohn, der natürlich ein Mischling ist, an der Macht. Also nur zum zeigen, das hat eine grosse Bandbreite, das geht eben vom Streit über den Geist bis zu solchen wichtigen Fragen.
Und wie akzeptiert ist die Art von Rechtsprechung überhaupt?
Ja, das ist interessant, dass man eigentlich muss sagen, dass das noch immer sehr akzeptiert ist. Also, wenn man zum Beispiel im Norden von Nigeria, wo ich schon angesprochen habe, schaut, wenn ein Emir, wo ein richtiger Potentat ist mit allen Insignien von der Macht, die auch in seinem Palast, wie man dem sagen könnte, und das ist zum Teil so, die Leute empfangen, wenn der recht spricht, das wird absolut anerkannt. Ich würde auch wieder da sagen, je mehr man auf dem Land ist, je mehr man in den traditionellen Lebensformen ist, desto mehr wird es anerkannt. Aber es kommt natürlich immer wieder zu Konflikten, vor allem eben in moderneren Gesellschaften. Und da in Südafrika, das ist sehr interessant, das ist das einzige Land, wo jetzt eine eigentliche Gesetzgebung entwickelt hat, wo eben das regelt auf Verfassungs- und nach Gesetzesebene, wie die offizielle staatliche Rechtsprechung, wie wir sie kennen, mit anderen Instanzen, im Verhältnis soll stehen zu dieser traditionellen Rechtsprechung. Das ist zum Teil in anderen Ländern überhaupt noch nicht geregelt und das ist dann so ein Graubereich, wie das soll gelten. Aber für die Leute, für sehr viele Leute, die auf dem Land leben, ist diese Form von Rechtsprechung sehr wichtig.
Wie Rechtsprechung auf der Stufe vom Friedensrichter in afrikanischen Ländern funktioniert, aufklärt, hat uns der Rudi Küng, Afrika-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Vielen Dank nach Südafrika. Zurück in Alltag von der Schweizer Friedensrichter. Wie sieht Ihre Zukunft aus? Wir diskutieren es mit unserer Friedensrichterrunde hier im Studio in wenigen Minuten hier im Treffpunkt. Wir haben schon ziemlich Einblick bekommen in den Arbeitsalltag der Friedensrichter in unserem Land. Haben wir vorher überlegt, was hat eigentlich die aktuelle Wirtschaftskrise für Auswirkungen auf eure Arbeit? Gespürt ihr da schon etwas, Hans-Rudi Lienhardt?
Ja, wir spüren schon. Also bestandene Friedensrichter sagen mir, das geht damit etwa ein Jahr, bis man es merkt, aber wir merken es jetzt. Wir haben etwa 25% mehr Klagen als letztes Jahr und man merkt es auch in der Art der Klagen an. Das erste, was mir aufgefallen ist, sind Klagen von Autoleasingfirmen, die geklagt haben gegen Autohalter, die ihre meistens Luxusauto nicht mehr haben können zahlen. Und was jetzt stark aktuell ist, sind natürlich so Klagen aus dem Finanzbereich, Anlageverluste und ähnliche Stichworte.
Wie sieht es mit Leuten aus, die möglicherweise ihren Job verloren haben oder wegen dem Streitigkeiten haben, Frau Graf?
Also dort kann es natürlich jetzt auch vermehrt Klagen geben im Umfang, dass man nicht mehr genug Lohn hat oder keinen Lohn mehr oder weniger Lohn, um die laufenden Rechnungen zu zahlen und so vielleicht in die Schulden reinkommt. Nebst aber auch Firmen, die so kurz vor dem Konkurs sind, die Aufträge fehlen, einfach die Liquidität nicht mehr vorhanden ist. Auch da gibt es ganz verschiedene Arten von Geschichten, die jetzt kommen können.
Also neue Situationen, wo ihr auch wieder ganz anders und neu müsst damit reagieren. Also das ist vielleicht sogar ein Thema, ich weiss nicht, in der Vereinigung bei euch, Herr von Burg als Präsident, wie Zürich diskutiert, vielleicht zusätzliche Ausbildung auch, wie man mit gewissen Sachen umgeht.
Wir tun ja auch nebst unserem Grundmodul, das wir anbieten, tun wir ja auch immer zu Sachthemen eben vertiefte Kurse anbieten. Und das könnte man natürlich Rechnung tragen, dass wir jetzt gerade zum Arbeitsrecht eben würde einen Kurs anbieten.
Ich möchte noch etwas anderes ansprechen, was im Verlauf dieser Sendung auch zwei, drei Mal erwähnt worden ist, nämlich die neue Zivilprozessordnung, die im 2011 in Kraft treten soll. Was genau ist die Zivilprozessordnung? Könnt ihr uns das schnell erklären, Daniel von Burg?
Bis heute ist es so, dass jeder Kanton eigentlich seine eigene Zivilprozessordnung hat. Das fängt natürlich an von Gerichtsferien, die unterschiedlich geregelt sind, aber auch vom Verfahrensablauf, die sehr unterschiedlich sind. Und man hat sich dann zum Ziel gesetzt, vor einigen Jahren, das sind etwa 7 Jahre zurück, und man gesagt hat, man will die Zivilprozessordnung vereinheitlichen, gültig für die gesamte Schweiz. Das heisst, man will aus diesen 26 kantonalen Zivilprozessordnungen eben für die ganze Schweiz gültige Zivilprozessordnung machen.
Das würde heissen, also Kantönli Geist bei der Friedensrichter gibt es denn nicht
mehr? Ja, das ist so in diesem Bereich. Ich glaube, das kann man wirklich bejahen. Wobei wir ja andere Gesetze haben, wie das Obligationenrecht oder das Zivilgesetzbuch, das ist ja auch für die ganze Schweiz gültig. Und da hat man jetzt halt einen Schritt gemacht, neben dem Strafprozessrecht, das man vor etwa 2 Jahren eingeführt hat, hat man das, tut man jetzt natürlich dann auch die Zivilprozessordnung vereinheitlichen.
Wenn ihr gesagt hättet, vor 7 Jahren hat man das in Angriff genommen, dann muss man auch sagen, dass damals vielleicht gar nicht mehr so sicher war, ob die Institution Friedensrichter so weitergeführt werden in der Schweiz. Warum ist es jetzt dazu gekommen?
Ja, es ist natürlich wie bei allen Orten, wenn es gewisse Aufträge nicht zu definieren gibt, dann gibt es natürlich verschiedene Interessen, verschiedene Organisationen, die an diesem Kuchen partizipieren. Und dann hat man schon darüber diskutiert, ist überhaupt die Art, die Institution, die Friedensrichter noch zeitgemäss, ist das noch sinnvoll? Findet man überhaupt auch noch die Leute, die bereit sind, eben das zu machen, sich zur Verfügung stellen? Und ich glaube, da haben wir vom Verband her sicher einiges dazu beigetragen, dass wir eben können sagen, dass es sehr geschätzt wird, auch in der Bevölkerung, dass man Wert darauf legt, dass man eben einen Friedensrichter vor Ort hat und wenn man ein Problem hat, dass man dort vorbeigehen kann.
Was wird sich denn ändern mit der neuen Zivilprozessordnung jetzt für die Friedensrichter und ihr Klientel?
Ja, wie ich gesagt, es sind 26 verschiedene Zivilprozessordnungen im Moment und dass man das unter einen Hut bringt, das ist natürlich von Anfang an klar gewesen, dass es nicht ganz einfach wird sein. Es gibt Kantone, wo die Änderungen sehr minim werden sein, und es gibt aber Kantone, wo die Änderungen doch nicht ganz unwesentlich sind.
Also die Änderungen zum Beispiel in der Kompetenz, in der Urteilskompetenz?
Es ist richtig. Gewisse Kantone kennen die bereits jetzt schon Urteilskompetenz und die tut man jetzt zum Teil erweitern. Und es gibt Kantone, die kennen das noch nicht, die müssen das neu jetzt einführen.
Also Urteilskompetenz heisst, die Frau Graf als Friedensrichterin hat neu vielleicht nicht 500, wie viel hat er gesagt? Franken, 500, sondern irgendwie geht es dabei um 2000 in Noten, oder? Also plötzlich nimmt das ein bisschen grössere Formen an.
Ja, ich denke, die 500 Franken, die sind auch in anderen Kantonen so gewesen und das ist, hat zum Teil auch lange fast Tradition. Ich glaube, es war auch nicht mehr ganz zeitgemäss gewesen, heute mit 2000 Franken. Ich glaube, das kann man einem Friedensrichter zumuten.
Was sich meine anderen Gäste, die auch Friedensrichter sind, da, erhoffen von dieser neuen Zivilprozessordnung, das bespreche ich noch in einem letzten Teil, gerade in wenigen Augenblicken. Hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms and fields, passing trains that have no name and freight yards full of old black men and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? Point ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. Feel the wheels rumbling beneath the floor. And the sons of foamen porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of steel. Mothers with their babes asleep, rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done.
Nighttime on the city of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream, and the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again, the passengers will please refrain. This train got to disappear in rail. Be gone 500 miles when the day is done.
Oh. DRS1 Treffpunkt mit einer Runde Friedensrichter, wo wir die Gelegenheit hatten, heute im Verlauf von dieser Sendung hier einen Einblick überzukommen in die Welt der Friedensrichter, wie das überhaupt geht. Etwas, was man sonst noch im Alltag gar nicht so damit zu tun hat, wenn man nicht wirklich bei Ihnen demo einmal im Büro sitzt. Jetzt haben wir vorher von dieser neuen Zivilprozessordnung gehört, die von 2011 wird machen, dass die sogenannte Spruchkompetenz erhöht wird, dass plötzlich für höhere Beträge müssen entschieden werden. Eliane Graf, was erhofft ihr euch da davon, von dieser neuen Verordnung?
Also grundsätzlich ist es für alle Rechtssuchenden viel einfacher, weil es jetzt in allen Kantonen gleich anfängt. Also es gibt das Obligatorium, dass man vor jedem Zivilprozess zuerst muss beim Friedensrichter vorbei. Und dass das Verfahren bei allen Kantonen jetzt gleich anfängt und alle Kantone haben jetzt den gleichen Aufgabenbereich. Das erleichtert enorm viel. Weil gerade so an Grenzen wie Zürich und Aargau jetzt in Schlieren ist das manchmal, wirft schon sehr viele Fragen auf. Wie ist jetzt das bei euch und was muss man? Das ist einheitlich.
Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass es einheitlich wäre, oder? Gerade in der heutigen Welt, wo wir dann unterwegs sind und mal wieder zügeln und schon wieder zügeln und so weiter.
Ja, ich glaube, die Mobilität ist ja nicht mehr gleich wie vor 100 Jahren. Ich sehe auch den Vorteil, den Eliane Graf erwähnt hat, mit der Einheitlichkeit, aber auch den Vorteil, dass halt, wir tun manchmal gerade so gewerbetreibende Leute, die dann wegen einer Forderung von 1200 Franken noch an eine nächste Instanz müssen. Und neu ist dann das doch bis 2000 kann das bei uns erledigt werden. Ich sehe aber auch einen Nachteil. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, eine offene Vergleichsverhandlung zuerst zu führen, wenn die Parteien wissen, der da vorne entscheidet dann, wenn es keine Lösung gibt. Mhm. Vielleicht ist dann das Gespräch nicht mehr gleich offen. Also die Mischung zwischen Vermitteln und Richten ist auch nicht ganz unproblematisch.
Aber Herr Lien hat das eben gar noch nicht angesprochen. Wie ist denn das, wenn es dazu kommt, dass ihr müsst richten und entscheiden müsst? Müsst ihr das dann gerade einfach so zack, spontan machen in dieser Sitzung, einfach so ein bisschen nach Gutdünken, jetzt muss ich mich entscheiden, weil jetzt ist die Zeit abgelaufen, 1, 2, 3, hopp, oder wie funktioniert
nein,
das?
Nein, da lassen wir, also lasse ich mir dann Zeit. Ich tue dann wie umschalten zur Prozessverhandlung, wenn man merkt, es gibt keine Lösung. Und dann wird es relativ formell. Dann wird das Protokoll geführt. Es werden alle Akten aufgenommen, alle Aussagen protokolliert. Und dann stelle ich dann den Entscheid in Aussicht in 2, 3 Wochen und lasse mir dann auch Zeit, vielleicht nicht so lang, aber doch Zeit, um dann auch nochmal vielleicht in ein Gesetzbuch hineinschauen.
Also von dem her gibt euch das jetzt nicht einen grösseren Stress, oder die Kompetenzerweiterung da?
Ja, es gibt vielleicht ein bisschen Verlagerung. Es wird sicher der Anteil von den Entscheid, wo mehr Administration, mehr Hintergrundarbeit gibt, wird eher grösser zulasten von der Vermittlung.
Frage noch Daniel von Burg als Präsident von der Vereinigung für Friedensrichter und Vermittler in unserem Land. Was für Reaktionen habt ihr da jetzt bekommen? Vielleicht auch von verunsicherten Friedensrichtern auf dem Land, die das vielleicht nicht ganz so professionell machen können, wie hier in den städtischen Gebieten und nur ab und zu Fall haben.
Es ist klar, bei Veränderungen gibt es natürlich immer Verunsicherungen. Und bei ganz kleinen Ämtern ist es natürlich schon so, dass man eine gewisse Skepsis hat gegenüber dieser Neuerung. Ich bin aber davon überzeugt, und das bestätigen mir auch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Der Schweizerische Verband tut ja die Einführung von der Zivilprozessordnung mit Ausbildung unterstützen, tut den Kurs anbieten, wir haben das Konzept erarbeitet oder sind zumindest dran und dann das ab nächstem Jahr anbieten. Und ich glaube, das hat doch sehr viele Wellen beruhigt, wo jetzt die Leute wirklich das Gefühl haben, wir sind auch von diesem Verband aus betreut, wir machen etwas für sie.
Also doch also auch Friedensrichter, die sich weiterbilden bei euch im Verband melden und die bekommen da ein Hoffnungsohr, oder?
Richtig. Wir haben die neuesten Informationen bei uns auf der Homepage und ich würde sie einfach dazu anhalten, dort sich zu informieren.
Wenn wir noch einen Blick wagen zum Schluss für die Zukunft der Friedensrichter, was wünscht ihr euch da für euren Stand?
Ja, ich glaube, was wir heute jetzt noch nicht gesagt haben, ist, die Erfolgsquote für mich auch noch sehr wichtig sind. Jetzt sind auch ein bisschen als Leistungsausweis. Wir haben gesamtschweizerische Zahlen, die erheben sind. Und dort sagen ganz klar aus, wir haben rund 50% von allen Fällen, die bei uns, gelangen, die werden erledigt. Das heisst, die Gerichte enorm entlasten. Und nur eigentlich ein kleiner Teil, gelangt dann wirklich dann ans Gericht. Also zwischen dem Friedensrichter und dem Gericht ist dann noch eine Triage, die passiert, wo dann Leute sagen, ja, die Argumentation von der Gegenseite hat mich überzeugt, ich kann jetzt die Klage sitzen, ich mache da nicht weiter.
Also das ist ein ganzes Flotzresultat und ist wahrscheinlich auch mit der Grund, dass da die Friedensrichter vis-à-vis von mir auch strahlend hier unterwegs sind und einfach einen Job machen, der sehr viel Freude auch ihnen gibt und Befriedigung gibt, weil sie immer wieder den Rang finden, zusammen mit streitenden Parteien dann nachher am Schluss friedlich hier das Büro können verlassen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch, dass wir hier den Einblick können haben in euren Antrag, Elian Graf, Hans-Rudi Lienhardt und Daniel von Burg, vielen Dank für den Besuch hier im Treffpunkt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.